Als der Gerhard eben sagte, den Alex sieht man nicht so oft hier, dann habe ich mich wirklich angesprochen gefühlt. Und das ist jetzt zwar nicht der Anlass, weshalb ich das vierte Gebot auslegen möchte. Ich hatte mich schon vorher darauf vorbereitet. Wir haben heute schon eine gute Einleitung bekommen. Wir haben, Rudi hat nochmal das Lied angesprochen, das wir gesungen haben. Wer bist du? Was kann ich sagen über dich? Wer bist du? Was, wenn man mich fragt, was sage ich? Welches Wort nicht zu gering, um dein Wesen zu beschreiben? Das, was wir über Gott wissen, das prägt unser Handeln. Das prägt oder bestimmt das, was wir für richtig und für falsch halten. Und die Quelle unserer Erkenntnis über Gott, die haben wir aus der Bibel. Und ich hatte auch schon die letzten zwei Male, als ich über die 10 Gebote gepredigt, ein Vers zitiert, der das sehr treffend beschreibt, was für einen Wert die Bibel für uns hat, wenn es um unser praktisches Handeln und Leben geht. Ich hoffe, dass ihr euch alle diesen Vers gut merkt und vielleicht weiß einer, welchen Vers ich meine. Da spricht die Bibel darüber, oder die Bibel stellt klar, was für einen Anspruch sie hat. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also die Bibel, die beschreibt völlig und vollständig und ausreichend, was gut und was böse ist und was wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Und ich möchte heute das vierte Gebot auslegen und das ist wahrscheinlich das am meisten diskutierteste Gebot in der Christenheit. Die anderen sind relativ eindeutig. Da würde niemand dem Gebot, du sollst nicht töten, würde niemand die Gültigkeit absprechen wollen. Dem vierten Gebot, ich lese es mal, 2. Mose 20, Abvers 8. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Interessanterweise nimmt dieses Gebot den größten Teil unter den 10 Geboten ein. Es wird aufwendig erklärt und in vielen Einzelheiten beschrieben. Es gibt sogar christliche Konfessionen, deren sichtbarster Unterschied zu den anderen ist die Auslegung dieses Gebots. Sie halten den Samstag als arbeitsfreien Tag ein, die sogenannten Siebentagsadventisten, und bestimmen dadurch ihre Identität oder ihr Name kommt sogar von der Auslegung dieses Gebots. Auch die Juden, die orthodoxen Juden machen das heute noch so. Und Sogar der neue amerikanische Präsident nimmt Rücksicht drauf. Das ist tatsächlich so. Sein Schwiegersohn, er ist ein orthodoxer Jude und er wurde jetzt zum Chefberater gekürt. Und er hält den Sabbat konsequent ein. Deswegen legt der neue amerikanische Präsident seine wichtigen Termine, wo der Chefberater dabei sein soll, nicht auf den Samstag. Also es ist noch Hoffnung da. Offensichtlich stiftet das Halten des vierten Gebots Identität. Und meine Eltern haben mich auch so erzogen, dass ich am Sonntag nicht arbeiten soll. Für mich als Diener bedeutete das hauptsächlich, dass ich am Sonntag nicht aufräumen muss. Und später, als ich aber studierte und nicht mehr zu Hause wohnte, habe ich schon versucht, den Lernstoff nicht auf den Sonntag zu schieben. Das hat mal mehr oder weniger geklappt. Ich hatte aber auch gläubige Freunde, die das konsequent durchgezogen haben. Ja, und heute arbeite ich fast jeden zweiten Sonntag. Was ist richtig und was ist falsch? Ich finde es wichtig, dass wir jeden Punkt unserer christlichen Ethik mit der Bibel begründen können. Und diese Frage um den arbeitsfreien Tag, um den Sabbat, die ist nicht so einfach zu beantworten. Den Sonntag arbeitsfrei zu halten, war einfach Teil meiner Erziehung und der Überlieferung meiner Großeltern und Urgroßeltern. Und ich habe das einfach so hingenommen. Ich war schon über 20, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, muss ich jetzt wirklich den Sabbat oder den Sonntag einhalten oder nicht? Wir haben in den 10 Geboten eben gelesen, du sollst den Sabbat heiligen. Wir heiligen aber den Sonntag. Ist das okay? Die anderen Gebote halten, die passen wir ja auch nicht an auf unsere heutigen Begebenheiten. Wenn ich dir eine Wegbeschreibung geben würde und sage, du sollst die 7. Ausfahrt nehmen und du nimmst die 8., dann kommst du ja auch nicht an. Und es gibt auch viele Christen, die sagen heutzutage, das gilt nicht für uns. Die Begründung dafür, wieso es nicht mehr für uns gelten sollte, ist die zweite Version, wo die 10 Gebote wieder dem Volk gesagt werden in 5. Mose. Da gibt es einen Zusatz. Ich möchte das lesen. 5. Mose 5, 12 bis 15. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Ich lese jetzt nur den 15. Vers. Und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Also hier bei der zweiten Erwähnung der 10 Gebote in den Büchern Mose wird ein Zusatz hinzugefügt. Und zwar, weil Gott dich errettet hat aus Ägypten, deswegen sollst du den Tag halten. Und weil das eben ein Zeichen des Bundes von Gott und Israel ist oder war, ist es für uns nicht mehr gültig. So die Begründung. Deswegen müssen wir den Sabbat heute nicht mehr halten. Hier könnte ich die Predigt beenden und wir könnten alle nach Hause gehen oder besser gesagt auf die Arbeit. Und dieser Punkt wäre abgehakt. Aber so weit gehen dann doch die Menschen nicht, die sagen, dass der Sabbat nicht für uns gilt. Sie halten trotzdem den Sonntag als arbeitsfreien Tag ein. Sie setzen sich nicht für die Abschaffung des Sonntags ein. Wenn wir jetzt die zwei Versionen des 4. Gebots anschauen, also in 2. Mose oder besonders den Zusatz, der am Ende des steht, in 2. Mose 20, Vers 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Und in 5. Mose, denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Wenn wir diese zwei Begründungen vergleichen, so sagt die erste Begründung, du sollst am 7. Tag ruhen, weil Gott am 7. Tag geruht hat. Und die zweite Begründung sagt, du sollst am 7. Tag ruhen, weil du ein Knecht warst und keiner mehr bist. Und als Erinnerung daran sollst du ruhen oder dem Tag gedenken. Ich habe schon mal in der ersten Predigt erwähnt, dass Gelehrte und Bibellehrer die Gebote im Alten Testament einteilen in zum Beispiel die Moralgesetze. Das sind Gesetze, die das Zwischenleben oder das Verhalten zu Gott bestimmen und von denen wir denken, dass sie für heute noch gültig sind. Dann gibt es viele Gesetze, die als Zeremonialgesetze bezeichnet werden. Das sind Gesetze, die zum Beispiel sagen, wie der Gottesdienst abzulaufen hatte im Alten Testament, wie geopfert werden soll, wie die Reinheitsvorschriften sind. Und dann gab es noch Zivilgesetze, also wie der Staat organisiert ist. Und die Frage, die jetzt entsteht, ist das 4. Gebot. Zu welcher Gruppe gehört es? Ist es ein Zeremonialgesetz, weil es nur zwischen Gott und Israel galt, oder ist es ein Moralgesetz, weil es auch für uns heute noch gilt? Wenn es ein Moralgesetz wäre, dann müssten wir es genauso halten wie die anderen Gebote. Also du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und wenn das so wäre, dann wäre die Konsequenz schon, dass wir jeden Übertritt genauso ächten sollten, wie auch den Übertritt anderer Gebote. Deswegen will ich hier auch ausführlich darüber sprechen, was jetzt für uns gilt und ob es eventuell Teile dieses Gebots gibt, die nicht für uns gelten. Diese Frage können wir anhand der zwei Begründungen, die wir vorhin schon gehört haben, beantworten. Die erste war, weil Gott ruhte. Die zweite war, weil wir keine Sklaven mehr sind. Ich habe in meiner ersten Predigt schon darüber geredet, wieso ich denke, dass die 10 Gebote für uns verbindlich sind. Und da habe ich gesagt, dass sie verbindlich sind, weil sie Gottes Wesen darstellen. Und das, was wir von Gott, wie wir Gott sehen, das wird unser Handeln auch bestimmen. Und heute will ich diese Behauptung auch anhand des 4. Gebots belegen. Die erste Version sagt, weil Gott am 7. Tag nach der Schöpfung geruht hat, sollst du ruhen. Gott schuf die Welt in 6 Tagen und am 7. Tag hat er beschlossen zu ruhen. Also das 4. Gebot hat seinen Ursprung in der Schöpfungsordnung. Es ist praktisch mit der Schöpfung mitgeschaffen worden. Wir können das gerne lesen. 1. Mose 2. Verse 2 und 3. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Da ist die Begründung aus der ersten Version, fasst das nochmal zusammen, was wir hier eben gelesen haben. Und diese zwei Verse sind sehr interessant und werfen eigentlich viele Fragen auf. Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso Gott ruhen musste? Er ist ein allmächtiger Gott und ein Ermüden würde ja seine Allmacht einschränken. Wenn ich müde bin, dann kann ich nicht mehr alles machen, was ich will, dann fehlt mir die Kraft. Hier steht, er ruhte von seinem Werk. In anderen Übersetzungen steht auch, er ruhte von seiner Arbeit. Ja, arbeitet Gott? Kann ein allmächtiges Wesen arbeiten? Auch an anderen Stellen in der Bibel wird übrigens erwähnt, dass Gott arbeitet. Zum Beispiel wird im Psalm 138, Vers 8 gesagt, das Werk deiner Hände. Also man kann auch sagen, die Arbeit deiner Hände. Und wenn er arbeitet, dann können wir uns fragen, muss er denn auch schlafen? Psalm 141, Vers 4. Siehe, der Herr Israels schläft noch schlummert nicht. Und wieso wird denn die Schöpfung auf 6 Tage aufgeteilt, wenn doch Gott das in einem Augenblick schaffen könnte? Wieso wird die Schöpfungsgeschichte so formuliert, dass das nach Arbeit klingt? Schließlich hat er es ja gar nicht nötig, Gott. Ziel jeder Offenbarung Gottes in der Bibel ist, dass wir Menschen darüber nachdenken und auch etwas für unser Handeln ableiten. Gott gibt uns in der Bibel keine überflüssigen Informationen. Er will uns damit einen Teil seines Wesens offenbaren. Und unsere Aufgabe ist, über jede Offenbarung, die wir von Gott bekommen, und jede Formulierung in der Bibel darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das für unser Leben hat. Gott hat die Welt also in 6 Tagen geschaffen. Er war schöpferisch tätig. Und dadurch, dass er das so beschreibt als Schöpfung, Schritt für Schritt, zeigt es auch von seinem Wesen, dass er eins aufs andere aufbaut, dass er Schöpfung, dass er Arbeit schätzt, kontinuierliche Arbeit, dass wir etwas aufbauen, das schätzt Gott. Und interessanterweise, wenn wir das 4. Gebot nochmal genau lesen, so hat dieses Gebot, finde ich, ein 11. Gebot in sich. Vers 9. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. 6 Tage sollst du arbeiten. Ein Teil der 10 Gebote. Weil Gott eben 6 Tage gearbeitet hat, deswegen sollen wir auch 6 Tage arbeiten. Gut, vielleicht einem Schwaben muss man das nicht sagen. Dem müsste man wahrscheinlich das Halten des 7. Tages predigen. Der Schwabe hat es im Blut und das ist sicher Teil unserer Erziehung und unserer Tradition, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Aber wenn Gott sagt, dass wir 6 Tage arbeiten sollen, dann bedeutet es auch, dass er unser Arbeitgeber ist. Und wir arbeiten, weil Gott gearbeitet hat. Manche denken, wir arbeiten, weil der Mensch in Sünde gefallen ist. Aber das stimmt so nicht. Adam und Eva haben schon von Gott auch vor dem Sündenfall Aufgaben bekommen. Und der Unterschied ist, dass eben mit dem Sündenfall die Arbeit mühsam geworden ist. Dass die Arbeit Schweiß, Tränen und Blut manchmal kostet. Aber zum Glück ist nicht jede Arbeit auch heute mühsam. Es gibt Arbeiten, die leicht von der Hand gehen. Es gibt Arbeiten, die mühsam sind. Meine Frau beneidet mich manchmal, wenn ich auf der Arbeit bin und sie zu Hause ist und das Kind versorgt, den Haushalt macht. Und ihre Arbeit ist sicher mühsamer als meine, weil ich für meine Arbeit Anerkennung bekomme und ich darin einen Sinn sehe. Und ich den Eindruck habe, dass ich auch Veränderung bewirken kann. Ich bin zwar müde, wenn ich nach Hause komme, aber zufrieden. Die Arbeit sollte aber begrenzt sein. 6 Tage sollst du arbeiten und nicht 7 Tage sollst du arbeiten. Also auch wenn man Schwabe oder Hausfrau ist oder vielleicht sogar schwäbische Hausfrau, dann sollte man trotzdem 6 Tage arbeiten. Das haben wir in 1. Mose 1 gelesen, dass eben der 7. Tag von Anfang an gesegnet war. Er ist Teil der Schöpfung. Dafür hat es überhaupt keine Gesetzgebung gebraucht. Das ist praktisch ein Naturgesetz. Und es ist auch sehr interessant, dass dieser 7-tägige Rhythmus sich auf der ganzen Welt durchgesetzt hat. Egal in welches Land wir gehen, egal welche Religion herrscht, dieser 7-tägige Rhythmus ist üblich. Ich denke, das ist auch ein guter Beleg für die Wahrhaftigkeit unserer Bibel. Ein Rhythmus, der die ganze Welt betrifft und in der Schöpfungsordnung mit angelegt ist, da ist es wahrscheinlich, dass es eben nicht einfach nur menschlicher Konsens ist, dass man sich irgendwann geeinigt hat. Alle Völker der Welt, wir werden nur am 7. Tag ruhen. Es gibt übrigens noch ein anderes Gebot, das in der Schöpfung mit verankert ist. Und das ist die Ordnung, dass Mann und Frau zusammenleben sollen. Und das wird auch in einem Gebot bestätigt. Du sollst nicht Ehe brechen. Das hat was damit zu tun, dass Gott eben den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Aber das Halten des 7. Gebotes, das war von Anfang an da und dass es jetzt in den 10 Geboten auftaucht, das war überhaupt nichts Neues für das Volk Israel. Das war eigentlich vorher schon Praxis. Als sie aus Ägypten geflohen sind, also das war der Zeitpunkt, als sie noch die 10 Gebote noch nicht erhalten haben, da durften sie am 7. Tag kein Manna sammeln. Also Gott hat sie mit Nahrung versorgt und jeden Tag gab es Manna und das mussten sie aufsammeln von der Erde. Aber am 6. Tag sollten sie für den 7. Tag mitsammeln, weil sie am 7. Tag eben nicht arbeiten sollten. Aber vielleicht war es doch nur für die Israeliten, nicht für alle Menschen, auch heute. Das glaube ich nicht und das hat mehrere Gründe. Erstens, weil in dieser Auflistung, wer nicht arbeiten soll, der Fremdling genauso erwähnt wird. Zweitens, der Sabbat ist von Anfang an geschaffen worden und existierte schon bevor das Volk Israel existierte. Und drittens, Jesus sagt, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen ist. Markus 2, Vers 27. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also Jesus sagt nicht, der Sabbat wurde für die Israeliten geschaffen, sondern er sagt, er würde für die Menschen geschaffen. Das Halten des Sabbats ist auch mit einer Verheißung verknüpft, die auch für uns heute noch gilt. Jesaja 56. von Vers 2 bis 7. Wohl dem Menschen, der dies tut. Dem Menschenkind, der daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum, denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als alle Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Es geht hier offensichtlich um den Himmel. Und der Himmel wird hier schon im Alten Testament gesagt, steht für die offen, die den Sabbat halten. Und für auch wenn damals man nicht ein Israelit war, aber den Sabbat gehalten hat, so war das trotzdem eine Möglichkeit, eben bei Gott zu sein. Also der Sabbat, der ist Teil der Schöpfungsordnung und er gilt für alle Menschen. Er spiegelt das Wesen Gottes wider. Und das Ruhen am siebten Tag schließt ein, dass man die anderen sechs Tage arbeiten soll. Können wir denn überhaupt mit dem Wesen Gottes argumentieren, um unser Handeln zu begründen? Manche würden sagen, wir werden doch sowieso nicht so werden wie Gott. Gott ist so weit weg und das werden wir nie schaffen. Wir leben aus der Gnade. Und ich möchte einige Bibelstellen nennen, die untermauern sollen, dass wir danach streben sollen, dem Wesen Gottes ähnlicher zu werden. 3. Mose 19, Vers 2. Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Also ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, wo Paulus die Ordnung in den Versammlungen bestimmt und das begründet mit einem Wesenszug Gottes. 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und ein anderer Vers aus dem Neuen Testament, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von Geist des Herrn. Also wir sehen die Herrlichkeit des Herrn und wir sollen danach streben, auch darin verwandelt zu werden. Also wir sollen den siebten Tag halten. Aber wann ist der siebte Tag? Wir haben uns ja heute am achten Tag oder auch am ersten Tag, je nachdem wie man zählt, getroffen. Und Sonntag ist nicht Samstag. Also halten wir den Sabbat nicht. Und müssen wir das jetzt ändern, wie die Sieben-Tags-Adventisten? Wenn es Gott wirklich wichtig wäre, dass es unbedingt der siebte Tag ist, an dem wir ruhen müssen, dann sollten wir uns auch darüber sicher sein, dass das kontinuierlich seit der Schöpfung gezählt wird, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Also wir müssen uns sicher sein, dass der Sabbat wirklich der siebte Tag seit der Schöpfung ist. Immer wieder. Zehntausende Male. Woher sollen wir das wissen? Es gibt Menschen, die sich mit der Kalenderforschung beschäftigen und schauen, gibt es vielleicht Zeiten, die nicht abgebildet sind im Kalender. Und der aktuelle Stand, muss man sagen, der seit einigen Jahrzehnten gilt, ist, dass 3 Tage fehlen in unserem Kalender. Durch verschiedene Kalenderreformen und Zählungsungenauigkeiten treffen wir uns heute nicht am Sonntag, sondern eigentlich am Mittwoch, wenn wir von der Zeit Jesu rechnen. Was in den 4000 Jahren davor geschehen ist, das ist praktisch unmöglich zu verfolgen. Also das heißt, wir treffen uns weder am Samstag noch am Sonntag. Vielleicht treffen wir uns am Sabbat, das wissen wir nicht, wenn es in den Zeiten davor auch noch Fehlrechnungen gab. Das wissen wir nicht, aber wenn es so wäre, dass es Gott so wichtig wäre, dass es der siebte Tag ist, dann würde ich auch erwarten, dass Gott uns eine eindeutige Offenbarung davon gibt, welcher Tag es ist. Und weil wir haben ja ganz zu Beginn gelesen, dass alles in der Bibel, dass wir die Bibel die ganze Offenbarung ist, die wir brauchen, um Gottes Gebote zu halten. Und da dieser Punkt leider nicht genau dokumentiert ist, wie welchen Wochentag wir der Erzählung von der Schöpfung anhaben, denke ich, das ist nicht wichtig. Außerdem ist es ja so, dass auf der Erde die Zeitverschiebung von einem Ende zum anderen 24 Stunden beträgt. Das heißt, wir haben immer 2 Tage auf der Erde. Und zum Beispiel in Australien ist jetzt in einer Stunde ungefähr schon wieder Montag. Die Erde ist rund und wir haben niemals den gleichen Wochentag überall. Deswegen halte ich es nicht für praktikabel, diese Zählung so durchzuführen, dass wir von Anfang an den gleichen Tag haben müssen. Also, das Wichtige ist der 7-Tages-Rhythmus. Alle 7 Tage. Und nicht der genaue Wochentag. Und ich bleibe beim Sonntag, weil es bei uns üblich ist. Außerdem finden wir im Neuen Testament viele Hinweise, dass sich die Christen eben am ersten Tag der Woche trafen. Zum Beispiel Johannes 20, Vers 19. Als nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Also die Jünger trafen sich am ersten Tag der Woche. Eine Anweisung von Paulus, 1. Korinther 16, Vers 1 und 2. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. An jedem ersten Wochentag, also die Woche ist da auch schon so strukturiert worden durch die Christen, dass man eben am ersten Wochentag, dem Sonntag, die Sammlung durchführen sollte. Und noch ein sehr interessanter Vers. Offenbarung 1, Vers 10. Johannes die Offenbarung erhält. Ich war ein Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Johannes ist im Geist am Tag des Herrn. Also am Tag, am ersten Tag der Woche. Das war, die Christen haben eben den ersten Tag der Woche Tag des Herrn bezeichnet. Und Johannes ist im Geist, also betet zu Gott an diesem Tag. Deswegen halten wir heute auch den Sonntag. Aber ich sagte schon, diese Zählung ist nicht absolut und es geht um den Siebentagsrhythmus. Wenn du eine Gaststätte betreibst, ist es auch okay, wenn du den Montag ruhst und heiligst. Es geht hier einfach um den Siebentagesrhythmus. Trotzdem solltest du darüber nachdenken, wenn du jeden Sonntag arbeitest, wie du am besten die Versammlungen besuchen kannst und wie du den Tag, den du dir frei hältst, heiligen kannst. Hat Jesus den Sabbat gehalten? Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Und es werden mehrere Begebenheiten in der Bibel erzählt, wo Jesus in den Augen der Pharisäer gegen die Sabbatordnungen verstoßen hat. Hauptsächlich dann, als Jesus heilte. Zum Beispiel in Markus 3, Vers 4, da heilt Jesus den Mann mit der verdorrten Hand und er merkt, dass die Menschen unzufrieden ist, dass er dies am Sabbat tut. Dann fragt er sie, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Wieso schweigen sie? Na, weil es auch schon im Alten Testament keine Regel gab, dass man eben am Sabbat nicht retten durfte oder Gutes tun. Das war auch da übliche Praxis, dass sie am Sabbat die notwendigen Dinge getan haben. Und genau deswegen schwiegen sie. Sie wissen ganz genau, dass es nicht verboten ist. Noch ein paar andere Beispiele. Matthäus 12, 11 bis 12. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Er fragt in einer rhetorischen Frage, gibt es überhaupt Menschen, die an diesem Tag auch ihre Tiere nicht retten würden? Scheinbar nicht. Lukas 3, 10, Vers 15. Da geht es auch um eine Heilung. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, du Heuchler! Löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Die Tiere in Israel, die der Hitze ausgesetzt sind, die müssen mit Trinken versorgt werden. Sonst, wenn sie in der prallen Sonne bei 40 Grad stehen, dann können sie auch nach einem Tag schon tot sein. Und es ist auch klar, das machen sie auch alle. Sie führen sie zur Tränke. Matthäus 12, Vers 5. Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch unschuld sind? Den Sabbat entweihen die Priester, brechen den Sabbat, sie entweihen ihn, aber sie sind schuldlos. Warum, fragt er sie, wieso sind sie schuldlos? Johannes 7, Vers 23. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Also es wird klar, dass schon im Alten Testament den Menschen ermöglicht war, sich und seine Tiere zu versorgen, Gutes zu tun, die Gebote Gottes zu halten. Und das bedeutete manchmal eben, dass man am siebten Tag Arbeit verrichtete, so wie die Priester zum Beispiel. Und es gibt also schon im Alten Testament Ausnahmen davon, was man tun darf und was man nicht tun darf. Damit ist auch klar, dass Arbeiten am siebten Tag oder den Tag, den wir eben halten als Ruhetag, erlaubt sind, die den Menschen dienen. Ob das jetzt eine Krankenschwester, ein Arzt, ein Feuerwehrmann ist, natürlich dürfen und müssen sie am Sabbat ihrer Pflicht nachkommen. Aber wenn ich manchmal zum Beispiel 12 Tage am Stück arbeite, so merke ich, dass mir spätestens ab dem 10. Tag das Aufstehen schwerfällt. Und ich verfolge meine Ziele nicht mehr so energisch. Ich liege nur noch auf dem Sofa, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme. Ich engagiere mich nicht mehr auf der Arbeit so wie vorher. Einiges wird mir egal. Und das führe ich darauf zurück, dass mir einfach ein Tag der Ruhe fehlt, der Segen bringt. Und dadurch, dass ich eben am siebten Tag arbeite, fehlt mir ein Teil des Segens, den Gott mir eigentlich zustehen möchte. In der Geschichte haben wir einige interessante Beispiele von Menschen, die den Sonntag konsequent eingehalten haben und dafür auch Nachteile in ihrem Leben hatten. Ganz bekannt ist die Geschichte von einem Leichtathleten. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, von Eric Liddell heißt er. Ein Schotte, der 1924 bei der Olympia mitgemacht hat. Und er war überzeugter Christ. Seine Eltern waren Missionare. Er wurde später auch Missionar. Und die Qualifikation für den 100-Meter-Lauf ist auf den Sonntag gefallen. Und der 100-Meter-Lauf war eigentlich seine Spezialität. Und er hat sich dem verweigert und ist damit auch für den Endlauf nicht qualifiziert worden. Er hat aber nochmal die Möglichkeit gehabt, am 400-Meter-Lauf teilzunehmen. Da hat er sich qualifiziert und hat tatsächlich auch die Goldmedaille gewonnen. In einem Lauf, der eigentlich nicht seinem Training entsprach. Also wenn wir den Tag halten, dann werden wir dadurch Segen erfahren. Wir lesen in den 10 Geboten, der Tag ist gesegnet vom Herrn. Markus 2, Vers 27 und 28, ein sehr interessanter Vers, der häufig auch als Argument gegen das Sabbathalten genommen wird. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Dieser Vers kann so verstanden werden, dass Jesus den Sabbat abschafft. Aber eigentlich lesen wir nichts davon. Wir lesen, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen ist, damit er den Segen Gottes an diesem Tag empfangen kann. Wir haben schon gesagt, dass Gott eigentlich diesen Tag nicht bräuchte. Er wird nicht müde, er muss sich eigentlich nicht ausruhen. Die Schöpfung des Sabbats war nur für den Menschen gemacht. Weil Gott den Menschen schützen wollte. Und die Idee, dass der Mensch für den Sabbat geschaffen ist, ist ja auch abwegig. Also, dass Gott zuerst den Sabbat schafft und dann überlegt, wie kann ich diesen Ruhetag einhalten und schafft dafür Menschen und denen sagt er, du musst diesen Ruhetag einhalten. Und hier wird auch gesagt, dass der Sohn des Menschen Herr über den Sabbat ist. Das bedeutet aber nicht, dass er willkürlich damit umgeht. Wenn ich Herr über etwas bin, ich bin zum Beispiel Herr über mein Auto, so kann ich eigentlich damit machen, was ich will. Aber ich werde es jetzt nicht bunt anmalen, die Scheiben einschlagen, die Reifen zerstechen. Ich könnte es, aber wenn ich besitze es und ich werde besonders sorgsam damit umgehen. Und Jesus ist, er sagt, der Sohn des Menschen, also er meint sich selber, ist Herr über den Sabbat. Das bedeutet für mich, dass er damit auch sorgsam umgeht und nicht willkürlich. Jesus möchte eben, dass an diesem Tag Zeit ist, um den Herrn zu verehren. Und dieser Tag wird hier auch, also wenn Gott oder Jesus Herr über den Sabbat ist, dann ist es auch, dann gehört dieser Tag ihm. Er sagt, dieser Tag gehört mir. Und das ist auch eine Aufforderung an uns, dass wir diesen Tag ihm weihen sollen. Dieser Tag hat offensichtlich eine Verheißung für uns, die bis in die Ewigkeit reicht. Auch im Hebräerbrief wird der Himmel als ewige Sabbatruhe bezeichnet. Und wir hatten vorhin schon gehört, also Johannes sagt Tag des Herrn und Jesus sagt, der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Also da liegt der Ursprung dieser Bezeichnung von Johannes, weil Jesus sagt, dass er Herr darüber ist. Eine wichtige Sache noch aus dem vierten Gebot möchte ich zum Schluss ansprechen. Wir lesen nochmal den ersten Vers, der das Sabbatgebot sagt. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Was bedeutet jetzt heilige ihn? Was bedeutet das, wenn wir diesen Tag unter den Titel heilig stellen wollen für unser Leben? Ich möchte euch einige Anregungen zum Schluss geben, wie das aussehen kann, diesen Tag zu heiligen. Dieses Gebot ermöglicht uns, dass wir regelmäßig mit Gott Zeit verbringen und Versammlungen und Gläubige besuchen. Gutes tun. Wir sind nicht völlig eingespannt durch unseren irdischen Arbeitgeber. Ein Tag ist für den himmlischen Arbeitgeber. Nutzen wir das. Dieses Gebot lehrt uns, Prioritäten zu setzen. Der Tag des Herrn ist für den Menschen gemacht, damit er Zeit hat, Gott Ehre zu bringen. Es ist nicht ein Tag, um den Garten herzurichten oder den Einkauf und die Wäsche zu erledigen. Diese Arbeiten sind problemlos verschiebbar. Dieser Tag ist auch nicht dafür gemacht, uns zu vergnügen. Darüber dürft ihr selber nachdenken, was ihr für angemessen hält, welche Unternehmungen an diesem Tag, den Gott für uns geschaffen hat, welchen Unternehmungen wir nachgehen sollten. Und ein nächster wichtiger Punkt ist, das konsequente Halten dieses Tages ist auch eindeutig ein Zeugnis für die Menschen in unserer Umgebung. Wir ziehen eben nicht am Sonntag um und wir bohren auch nicht Löcher in die Wände, sodass es alle Nachbarn hören und die denken, naja, er ist zwar Christ, aber er hält den Sonntag nicht ein. Wir nutzen diesen Tag eben, uns mit den Gläubigen und mit dem Wort zu beschäftigen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt nachvollziehen, dass dieser Teil des Sabbats, dieser Teil des Sabbatsgebotes, dass wir den siebten Tag halten sollten, ein Moralgesetz ist und dass er für uns dann genauso verbindlich ist wie alle anderen Gebote aus den 10 Geboten. Also wie das Gebot zum Beispiel, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und der Tag des Herrn ist eben nicht dazu geschaffen, dass wir anderen Göttern huldigen. Ich denke, da ist viel Platz für eigene Überlegungen und ich denke, jeder sollte sich selber da prüfen, was er an diesem Tag für angemessen hält und was nicht. Ich möchte mit euch noch beten und euch die Gelegenheit geben, auch Gott dafür zu danken, dass wir eine ewige Sabbatruhe haben werden, dass wir einen Vorgeschmack hier schon auf der Erde haben, dass wir uns heute hier treffen konnten und ihn anbeten dürfen. Und dass wir alle am gleichen Tag frei haben, dass das unsere Gesetzgebung bis heute auch erhalten hat. Das ist auch Gnade Gottes. Ihr dürft beten. Ich schließe ab.